Ich stehe für attraktiven, begeisternden Fußball. Ich glaube, die Leute in Gladbach wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch natürlich dazu passen.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Ja, der Pfostenbruch meldet sich wieder nach dem zweiten Bundesligaspieltag einem größten anzunehmenden Unfall aus Sicht von Borussia Mönchengladbach. 0-4 verloren, 5 mehr oder weniger schwer verletzte Spieler davongetragen. Fabian, einer von uns im Bunde, der hat es Gott sei Dank nicht gesehen, weil er sich auf dem Weg in den Urlaub befand. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Boris, wie geht's denn dir? Hi.
Ja, wirklich, ich glaube, wir hätten alle gerne mit Fabian gestern liebend gerne getauscht. Es war auch, also du hattest mir, oder ihr beiden hattet mir ja damals gesagt, dass ihr es so macht, dass ihr nicht am Tag selber eines Spieltags noch die Aufnahme macht. Und ich habe gestern gespürt, am eigenen Leibe, wie gut diese Entscheidung ist. Und ich würde auch sehr davon ausgehen, dass wir das in Zukunft so weitermachen, denn es hat sich ganz klar gezeigt. Ich glaube, gestern, wie du es schon selber auf Twitter geschrieben hast, wäre es kritisch geworden, wenn ich gestern live hätte sprechen müssen.
Ja, allerdings. Also das wäre justiziabel gewesen. Deswegen melden wir uns jetzt am Sonntagabend und sprechen drüber. Wir müssen natürlich jetzt irgendwie das auch strategisch angehen, weil es gibt ja so viel zu bereden. Alles ist eigentlich negativ. Also mir fällt positiv wirklich nichts ein.
Doch, positiv gab es einen Teil. Das war im ersten Moment war es die Aufstellung. Im ersten Moment dachte ich so, wow, ist das eine geile Aufstellung.
Also die ersten 2,5 Minuten waren positiv, kann man vielleicht so noch zusammenfassen. Die Aufstellung war wirklich geil. Ne? Player, Thuram, die komplette Büffelherde bis auf Embolo wieder dabei. Kone natürlich noch verletzt. Aber eigentlich dafür, dass wir jetzt in dieser gesamten Sommervorbereitung dann schon davon ausgehen mussten, echt einen schlanken Kader zu haben, hat es dann eigentlich ganz gut geklappt. Gegen die Bayern dann auch ja schon wieder fast der gesamte Block zumindest von der Bank aus am Start. Und jetzt von Anfang an, da konnte man ja eigentlich optimistisch sein, aber dieser Optimismus war dann nach 2,5-3 Minuten auch schon je gestoppt.
Genau, ganz genau. Und dieses, also ich weiß nicht, wie war das für dich, als du was waren das, 30 Meter flachen, irgendwie nicht mal schnellen Ball da aufs Tor hast gehen sehen.
Eher ein Kullerball, ne? Also ja. Backer oder Becker, wie er ausgesprochen wird, ist auch egal. Letztendlich, wir werden gleich über ihn natürlich eh noch sprechen müssen, in anderer Szene. Aber dieser Ball, also das ist auch so ein typisches Ding, was du halt auch gebrauchen kannst wie Fußballs in so einem Spiel. Ne? Also ich meine, die Abstimmung hat da schon nicht gepasst. Also dass er schon so frei zum Schuss kommen darf nicht passieren. Aber ganz ehrlich, passiert in jedem Spiel häufig und dann geht irgendwie 90% der Bälle gehen drüber in den zweiten Stock oder weiter neben. Und jetzt erwischst du so einen Ball, der auch dann nicht mal scharf getroffen war, sondern einfach nur platziert durch alle hindurch und dann, also an die Hacke von Jan Sommer, so ein Ding habe ich auch echt noch nicht gesehen. Man kennt es eher so, wenn dann wirklich so ein scharfer Schuss kommt und dann der Torwart dann schon auf dem Boden liegt und dann irgendwie mit dem Hinterkopf oder mit dem Rücken den Ball ins Tor leitet. Aber so ein Ding habe ich noch nie gesehen.
Aber also das Schlimme war nur eben halt, es war dann direkt schon vollkommen symbolisch für das Spiel, weil Sommer hat das gemacht, was er leider ja öfters macht. Er guckt einfach nur hinterher, so, also er guckt den Ball quasi, er versucht ihn ins Aus zu gucken oder wie auch immer und bleibt einfach nur stehen und und in dem Moment knallt er dann halt wirklich und man hat ja wirklich gefühlt, das waren so ein, zwei Zehntelsekunden, die er einfach geschlafen hat, so, und dann ist das Ding direkt im eigenen Netz gewesen.
Zumal der Ball ja so langsam war, dass er wahrscheinlich sogar noch so eine Reaktion à la wie damals gegen die Bayern, als er den Ball dann noch von der Linie gerettet hat. Das wäre ja hier fast noch möglich gewesen. Er hat ja noch mal so ein bisschen auch gezuckt. Der Ball war ja so langsam vom Pfosten dann an seinen Fuß und von dort dann brauchte er auch noch mal ein paar Zentimeter. Also ich hatte eigentlich da schon den Kaffee auf, wenn ich ehrlich bin.
Also und, da, und dann muss man ganz klar sagen, ging es ja direkt sofort weiter. Ne? Also diese Aggressivität, mit der Leverkusen in das Spiel gegangen ist, okay, da können wir auch gleich noch genügend zu sprechen, aber man merkte es ja von Beginn an mit der Griffigkeit, mit denen die in die Zweikämpfe gegangen sind, wie die uns attackiert haben und wie wir von Anfang an nur in der Defensive waren, das war ja dann so und dann natürlich, ich weiß noch, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, ne? Da haben wir ja beide ganz klar gesagt, das kommt ja ganz stark darauf an, wer schießt dir das erste Tor und dann kann das in die eine oder in die andere Richtung gehen. Wenn wir führen, kann das auch in eine ganz andere Richtung gehen, so ungefähr. Und hier wirklich mit so einem dämlichen 1:0 sofort mit dem Rücken an der Wand und dann Megadruck der Leverkusen. Und das haben die auch unfassbar. Also man hatte das Gefühl, die sind quasi mit Schaum vom Mund aufs Feld gekommen. Und da muss man sagen, da waren wir überhaupt nicht bereit.
Ja, ganz ehrlich, also gerade so die Mittelfeldzentrale, da war ein Riesenunterschied zu sehen. Also ja. Leverkusen hatte ein paar Kampfschweine, aber trotzdem, sie haben uns da auch sowas von den Schneid abgekauft. Da war quasi keine Gegenwehr da. Und dafür sinnbildlich ja dann auch das zweite Gegentor. Ein paar Minuten später, 5-6 Minuten später, wo wir auch viel zu weit von den Leuten weg sind. Und dann auch dieses Tor in letzter Instanz auch nochmal bitter, weil auch da Jan Sommer nicht so perfekt aussah. Also da wäre vielleicht an einem super Tag auch haltbar gewesen, das Ding. Also auch von vorne bis hinten wieder ein scheiß Gegentor.
Also bei dem Gegentor, ne, also das war ja der von uns letzte Woche auch angekündigte Diaby, der da natürlich einfach mit dem riesen Pace durchgelaufen ist. Joe Scully einfach an gestern ein paar Mal echt böse Lehrgeld gezahlt. Aber eben halt vor allen Dingen natürlich dann darf ein Schick nicht so frei zum Abschluss kommen am 16er. Das war ja das Problem. Also um ehrlich zu sein, ich konnte die Kritik an Jan Sommer an dem Tor jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil das ist halt ein Ball, ja, natürlich, klar kann er den auch halten, aber das ist halt, wenn du als Mittelstürmer mit so einem Schick einen hast, der einfach mal so einen Ball so entspannt reinschießen kann, das ist halt schon richtig schlecht verteidigt gewesen. Und was du ja gesagt hast, diese Griffigkeit in der Defensivzentrale war ja nirgendwo, also weder in der Innenverteidigung noch auf der Doppel-6 waren wir auch nur ansatzweise aktiv dran. Das war ja immer nur irgendwie schon fast panisch. Also wenn wir im Ballbesitz waren, haben wir die Bälle viel zu schnell verloren. Und wenn wir dann halt im Verteidigen waren, waren wir einfach immer zu langsam und immer diesen einen Schritt zu langsam. Und wenn man dagegen gesehen hat, wie die Leverkusener in der Doppel-6 mit dieser Hyperaggressivität rangegangen sind, wirklich jeden sofort angegangen sind, das war halt einfach ganz klar der Unterschied.
Ja, diese Aggressivität und dann natürlich auch diese fehlende Passgenauigkeit, die du ansprichst. Ja. Da wären wir ja im Prinzip dann auch in der Phase nach dem 2-0. Also ich meine, klar, das ist mega scheiße gelaufen. Du liegst nach weniger als 10 Minuten 2-0 hinten in Leverkusen. Also schlimmer geht's schon mal gar nicht. Ja. Aber dann hatte ich trotzdem das Gefühl, dass offensiv was möglich gewesen wäre, wenn da mal zumindest dieser vorletzte Pass ein bisschen kontrollierter, sauberer gespielt worden wäre. Ich hatte häufig das Gefühl, dass, klar, die waren aggressiv, aber wenn wir sie auch wirklich aus dem Zweikampf rausgenommen, also wenn es gar nicht zu einem Zweikampf kam quasi im Mittelfeld, dann hatten wir da schon ein bisschen Platz und hätten nach vorne auch viel mehr bewirken können. Aber dann kommt auch das Zuspiel schlecht oder irgendwie so ein bisschen halbherzig. Also gerade so dieser vorletzte Pass, das hat mich so ein bisschen auch an die letzte Saison erinnert, wo das häufig auch ein Problem war, dass wir einfach ja vorne schon offensive Qualität eigentlich haben, aber dann so ein bisschen schlampig gespielt wird. Und das gefällt mir dann einfach nicht, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Leverkusen jetzt hinten auch nicht komplett sattelfest war. Ich meine, in der Viererkette spielen zwei komplett neue Spieler, die da in der letzten Saison noch im Ausland waren. Also dementsprechend, das fand ich dann auch ein bisschen schwach von uns. Und da sprechen wir jetzt noch gar nicht über den gegebenen Elfmeter, also da will ich noch gar nicht drüber sprechen, aber erstmal so grundsätzlich von der Spielanlage hatte ich schon das Gefühl, dass wir jetzt auch eigentlich hätten was ausrichten müssen.
Aber ab wann hattest du das Gefühl, hätte der gute Schiedsrichter Aitekin anfangen müssen, auch zu erkennen, dass die Leverkusener da schon mit ein paar nicht ganz so legalen Mitteln teilweise vorgegangen sind? War das nicht auch schon so in dieser Phase, wo man eigentlich so den Grundstock gemerkt hat bei den ersten Fouls?
Ja, ich meine, von Anfang an war ja die Spielweise von Leverkusen auf Aggressivität ausgelegt. Ich habe nur bei uns immer so ein bisschen das Gefühl, weshalb, also ich habe jetzt bis zu der Szene, über die wir natürlich gleich noch im Detail reden werden, also das Foul an Leiner, bis zu der Szene hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so überhart war, dass man jetzt irgendwie schon hier die gelben Karten hätte verteilen müssen. Das war mein Eindruck. Ich kann aber auch, muss aber auch vielleicht eingestehen, dass ich bei Aitekin eh immer ein besseres Gefühl habe. Also der ist bei mir schon irgendwie ein bisschen besser konnotiert. Absolut. Als manch anderer. Und ich fand eher, dass von uns wenig Gegenwehr kam. Also man kann es ja auch so auslegen. Wie siehst du es denn?
Absolut.
War das für dich over the top, was die Leverkusener gemacht haben?
Ja, also es ist ja schon so, dieses Gefühl, wann hatte ich das letzte Mal das Gefühl, dass wir mit Borussia mit irgendwie mit Schaum vom Mund auf dem Platz standen. Es fällt mir echt schwer, mich daran zu erinnern. Ich glaube, das war noch zu Chaka-Zeiten bei manchen Spielen, wo man einfach gemerkt hat, wo er diese Form von Aggressivität in der Mannschaft auch ausgelöst hat. So, jetzt ist immer die Frage, ist das überhaupt richtig und so weiter. Da kann man auch drüber reden. Es gibt genügend Mannschaften, die in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren, ohne auch nur ansatzweise aggressiv zu sein. Aber ich sage nur eben halt schon, eine Mannschaft, glaube ich, muss schon in der Lage sein, auch bei einem sehr, sehr physisch starken Gegner, wie Leverkusen da gestern eben mal davor gegangen ist, eben halt wenigstens sich nicht so dermaßen den Schneid abkaufen zu lassen. So, ne, dann muss man halt, entweder man ist dann cleverer und taktisch besser und kann diese Aggressivität ins Leere laufen lassen, oder man hält dagegen. So, und das war eben halt das, was mir gestern von Anfang an komplett gefehlt hat. Ne, also ich muss sagen, also jetzt nochmal zurück zu diesem Zentrumsproblem, was wir da gesehen haben. Was für mich da am schockierendsten war, halt am Anfang auch die weiterhin echt schwache Leistung von Nico Elvedi. Ne? Also das hatten wir ja gegen Bayern schon, wo er definitiv eher zu den Schwächeren gehörte. Und jetzt wieder so, dass gefühlt über seine Seite andauernd einfach dem Gegner viel zu viel Platz gelassen wurde und da irgendwie auch mehrere Unstimmigkeiten passiert sind. Dazu eben halt aber auch ein Kramer und ein Neuhaus, die da in ihrer Art einfach es nicht geschafft haben, eben halt diese da einfach dagegen zu halten. Und das ist halt schon so ein Thema, wo ich denke, da fing es an. Ich meinte aber jetzt mit den Szenen noch weit vor dem Elfmeter, war doch die Szene, wo sich auch Thuram schon das erste Mal verletzt hat. Richtig?
Genau, das war ja nach einer Viertelstunde oder so, nach 20 Minuten irgendwie in der Situation. Ne? Und er ging ja dann auch kurz Zeit später schon runter.
Und wenn man das gesehen hat, wie da der Tar rangegangen ist und so weiter und auch wie diese eine Szene, diese Kopfballaktion, ich weiß nicht, bin mir gerade unsicher, war es Thuram oder war es Plea? Ich weiß es nicht mehr, wo der gedoppelt wurde, quasi so gesandwiched wurde.
Wo der eine quasi den Mitspieler in unseren reingesteckt hat. Also weiß ich jetzt auch gerade nicht, ob es Thuram oder Plea war, aber auf jeden Fall, die Szene habe ich noch, also aus Leverkusener Perspektive, auf jeden Fall im Kopf. Und das müsste ja auch in der Phase gewesen sein.
Weil genau, und für mich geht es da einfach nur darum, das war, fand ich so, dieser Moment, wo eigentlich eben halt der Schiedsrichter darauf angewiesen ist, in dem Moment zu erkennen, so nach dem Motto, okay, gehen die hier ein bisschen über die, also spielen, versuchen die gerade rauszubekommen, wie weit ich heute gehe. Und da hat er aus meiner Sicht, fand ich eben halt immer, also komischerweise passive Entscheidungen getroffen. Also die erste gelbe Karte war ja dann für Demirbay fürs Ball wegschlagen, was halt aus meiner Sicht genau das falsche Signal war. Nämlich das war einfach nur ein taktisches Thema und dafür gibt er eine gelbe Karte, anstatt für die wirklich überharte Gangart der Leverkusener in irgendeiner Form denen mal zu zeigen, so nach dem Motto, das geht so nicht.
Das mir aber auch nicht das erste Mal aufgefallen, jetzt wo du es ansprichst, das ist nämlich sowas Grundsätzliches. Ball wegschlagen oder irgendwas mit dem Ball machen, den irgendwie da wegkicken, irgendwas Taktisches, ist immer gelb. Aber es gibt irgendwie keinen allgemeinen Konsens im deutschen Schiedsrichterwesen, was jetzt so eine überharte Gangart ist. Ich finde, grundsätzlich sollte es da ja auch irgendwie einen gewissen Rahmen geben. Jeder darf da auch so seine eigenen Akzente setzen. Ich glaube nur, dass irgendwie dieser Rahmen zu weit mittlerweile gefasst ist. Weil teilweise hast du dann einen Schiedsrichter, du kannst jetzt am dritten Spieltag können wir einen Schiedsrichter haben, der hat zu dem Zeitpunkt schon 6-mal gelb gegeben, so ungefähr. Und diesmal war es halt komplett andersrum. Ich bin grundsätzlich immer, zur Erklärung vielleicht, bin grundsätzlich immer jemand, der eher die gelben Karten nicht so gezückt haben sehen lassen will. Also, dass man da irgendwie ein bisschen auch durchaus das ein bisschen ruppiger laufen lässt. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich das natürlich nach diesem Spiel und nach den Geschichten mit den ganzen Verletzten auch ein bisschen anders. Und ich trotzdem glaube, ich spiele da immer auch mit rein. Ich meine, Player und Thuram, ne, da wären wir schon bei zwei, die da jetzt mehr oder weniger schwer verletzt rausgehen aus dem Spiel. Das sind halt auch echt Leute, die dann irgendwie aber auch gefühlt jede Verletzung auch mitnehmen, ne, seitdem sie bei Borussia spielen.
Also absolut. Ich würde nur noch mal kurz zu dem Schiedsrichterthema. Das ist ja wirklich etwas, wenn man selber eben halt auch schon mit also in der Hinsicht Fußball gespielt hat, weiß man ja, dass es Schiedsrichter gibt, die da eben halt, die guten Schiedsrichter haben dieses Fingergefühl. Die haben dieses Fingerspitzengefühl und wissen halt ganz genau so nach dem Motto, okay, alles klar, das ist alles, das ist zwar schon körperlich und hart, aber das ist nicht, da geht man nicht an die Gesundheit der Spieler ran. So, und da bin ich ja vollkommen bei dir. Da bin ich auch eher der Meinung, dann eher ein bisschen englischer zu spielen, ein bisschen körperlicher zu spielen und das Spiel lieber laufen lassen, anstatt jetzt ständig da irgendwie kleinlich dazwischen zu pfeifen. Aber eben halt, wenn ich merke, hier wird massiv an der Gesundheit der Spieler, an die Gesundheit der Spieler rangegangen und man sieht, dass gefühlt nach fast jedem Zweikampf einer liegen bleibt, dann wird es eben halt kritisch. Und da ist eben halt genau eben halt dieses Fingerspitzengefühl gefordert von dem Schiedsrichter, dann relativ schnell auch mal einen klaren Punkt zu geben und zu sagen, so nach dem Motto, Leute, noch ein so ein Ding und einer hier ist vom Platz. So. Und das hat mir einfach gestern da schon relativ früh von Aitekin gefehlt. Er hat da aus meiner Sicht einfach wirklich zu lange mit gewartet. Und natürlich haben wir ein riesengroßes Problem bei Thuram und bei Player, dass sie wirklich sehr, sehr verletzungsanfällig sind. Genauso wie Embolo, genauso wie auch, wen haben wir dann noch? Ja, genau, Hofmann. Da haben wir wirklich ein paar Spieler, die sicherlich deswegen auch immer auf dem Transfermarkt jetzt nicht sofort immer an erster Stelle von jedem Verein gesetzt werden, weil sie einfach auch im Schnitt pro Saison auch mal ihre 10 Spiele mindestens nicht spielen können. Und das ist sicherlich ein Problem. Das kennen wir aber auch bei Borussia, haben wir ja lange Jahre darüber immer die Diskussion zu unserer physiotherapeutischen Ausrüstung gehabt.
Echt nicht so gut aufgestellt jetzt in den letzten Jahren, weil man diese Verletzungsausfallzeitentabellen sieht. Wir waren unter Favre, glaube ich, da war jahrelang Nummer 1, da waren wir richtig gut, hatten wenig Verletzte und jetzt ist es eher in die andere Richtung gegangen, ne?
Genau, aber weil Favre natürlich auch immer der Typ war, das wissen wir ja auch alle noch leidlich, der teilweise dann Spieler auch echt 4, 5 Spiele auf der Bank hat sitzen lassen, selbst wenn sie wieder fit waren, bis er sie wieder hat spielen lassen. Ne, das war ja immer sein typisches Ding. Der hat ja wirklich Wochen gebraucht, um Spieler wieder reinzurotieren, während natürlich ein Rose gar nicht drauf gewartet hat. Also der hat ja wirklich die Leute am liebsten sofort wieder reingeschmissen. Aber trotz alledem, ich glaube grundsätzlich nicht so sehr, ich glaube, da kommen wir immer wieder an den Punkt zurück. Das ist dann halt leider ein bisschen auch der Nachteil von unserer Position im Markt, dass wir eben halt sicherlich mit viel mittlerweile kommen können als Ausbilderverein, der auch in der Lage ist, aus jungen Spielern große Erlöse auch rauszuholen und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss uns auch bewusst sein, dass die ganz robusten Spieler, die gehen dann meistens dann eben halt doch eher zu dem größeren Verein, der wahrscheinlich schon noch normal locker 1,5 Millionen mehr im Jahr zahlt pro Spieler. Also pro Jahresgehalt.
Jetzt sind wir im Prinzip noch nicht mal bei der Halbzeitpause angekommen und haben schon zu dem Zeitpunkt mit Thuram einen Spieler zu beklagen gehabt, der raus musste nach 20 Minuten und dann auch mit Player einen, der schon ab Mitte der ersten Halbzeit auch unrund lief, später dann Mitte der zweiten Halbzeit erst rausging. So, und das hat natürlich jetzt auch, das gehört auch zur Geschichte des Spiels, weil das natürlich dann auch für unsere Offensive fatal war. Thuram geht raus, dann musst du alles wieder umstellen, bist dann irgendwie relativ schnell dann auch schon bei der Bayern-Formation. So.
Aber noch ganz kurz zu Thuram eigentlich. Wie fandst du es eigentlich, dass der im Zentrum gespielt hat? Weil am Anfang dachte ich ja, es wäre ein Fehler gewesen wie Sky. Das hatte ich auch auf Twitter geschrieben. Also ich war ja eigentlich genauso wie auf Kicker ganz klar der Meinung, Thuram wird links sein und Player im Zentrum. Aber da hatte Sky ja sogar recht in ihrer taktischen Vordarstellung, dass Thuram im Zentrum war. Wie fandst du das?
Meiner Meinung nach ist man da wieder bei dem grundsätzlichen Problem. Ich glaube, man denkt, man wäre dadurch schwerer ausrechenbar, wenn man irgendwie Thuram und Player immer durchtauscht. Also, dass sie das Player ja manchmal auch links außen gespielt hat, schon in der Vergangenheit auch gute Spiele gemacht hat, ist ja nicht neu. Trotzdem, also mir wäre es irgendwie lieber, wir hätten wirklich einen klaren Zielspieler vorne, weil so ist es auch wieder. Also, mich hat's gewundert, weil Player ja eigentlich vorne gestartet ist gegen die Bayern. Und dort ja auch das Tor gemacht hatte. Und Thuram für mich immer so diese 10% stärker ist, wenn er von links über die Außen kommt und dann einfach seinen Signature-Move ziehen kann und in jedem zweiten Spiel gefühlt einen Elfer rausholt. Also mich hat's überrascht. Und trotzdem irgendwie auch nicht, weil man irgendwie ja schon in der Vergangenheit auch unter Rose immer wieder durchrotiert ist, was diese Formation betrifft. Und wir einfach jetzt seit Jahren keinen richtigen Zielspieler haben, der vorne die klare 9 ist.
Ja, absolut. Sorry, ja, das wollte ich nur einmal ansprechen.
Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Also das war aber dann ja auch relativ schnell Makulatur. Also ja, nach 20 genau. Minuten geht Thuram raus.
Kurzes Thema.
So, richtig. Und dann müssen wir jetzt unbedingt über unsere große Chance reden, die uns nochmal ins Spiel hätte zurückbringen können. Resultierend aus einem ziemlich rüden, rotwürdigen Foul von Becker an Leiner. Würdest du sagen, dass irgendwie durch diese Herangehensweise von Aytekin, du hast ja eben schon dein Plädoyer gehalten, würdest du sagen, dass dadurch auch so einem Foul Tür und Tor geöffnet wurde, rückblickend?
Ja, also grundsätzlich, ich weiß nicht, ob jetzt durch die bis dahin schon gelaufene Spielzeit schon dem Bakker das Gefühl gegeben wurde, dass er das mal eben machen kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube ihm, der hat einfach in dem Moment ein brutales, unfassbar dämliches, also im ersten Moment aus einer reinen Leverkusener Sicht, ein unfassbar gefährliches und dämliches Foul begangen, weil das war so offensichtlich und auch noch eben halt im Strafraum. Also war das erstmal als Verteidiger so gesehen nicht clever, so dass das dann erst im ersten Moment von Aytekin als Freistoß gewertet wurde, war auch normal, weil man das ja auch im Spiel selber gesehen hat, dass das Foul definitiv erstmal außerhalb des Strafraums angefangen hat, sozusagen, dass am Ende der entscheidende Kontakt dann im Strafraum war. Da muss man dann wieder reden, ne? Dafür ist dann wiederum so ein Videoschiedsrichter dann wieder echt gut, ne? Also man hat ja dann wirklich in den Videoaufnahmen ganz klar gesehen, das Foul ist im Strafraum. Nur eben halt, und das ist das, was mich dann wirklich stört, ist, man sieht, der Spieler ist schwer verletzt. Das hat man ja sofort gesehen. Also ein Stevie Leiner, weiß jeder von uns, der springt wieder auf, wenn er in Ordnung ist, und der bleibt dann liegen, wenn er nicht mehr kann. So, ne? Und der Junge lag da in der Ecke und war ja kaputt. So. Und man sieht auf den Videoaufnahmen ganz klar, wie schwerwiegend das Foul war. Und das war ja wirklich unterste Kanone, ne? Also wirklich, wie man sich das aus den englischen Ligen von früher noch erinnert, mit dem rechten Bein und dann noch mit dem linken Bein hinterher, von hinten. Eine klare rote Karte gibt es für mich an der Stelle eben halt nicht. So, und es ist vollkommen legitim, dass der Schiedsrichter das in dem Moment erstmal nicht gesehen hat. Okay, aber dann erwarte ich, und da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir letzte Woche hatten, da erwarte ich eben halt den klaren Call aus Köln, die einfach sagen, guck es dir bitte einmal an, weil aus unserer Sicht ist das ein sehr viel schwerwiegenderes Foul, als es im ersten Moment ausgesehen hat. Und deswegen schau es dir bitte einmal an. Und ich glaube, da hätte man schon auf jeden Fall die Entscheidung treffen können, dass es eine rote Karte gewesen wäre. Und jetzt ist es natürlich auch wieder Makulatur. Aber was mich dann einfach immer nur auch stört, ist, dass dann auch selbst im Nachgang anscheinend dieses Thema überhaupt nicht mehr großartig aufgegriffen wird und dass es hier anscheinend auch im Nachgang überhaupt keine Möglichkeit gibt, dass ein Spieler, der wirklich einem Spieler wirklich Körperverletzung begangen hat, und das hat der Bakker hier vollkommen bewusst, und das war kein Zufall, das war kein aus Versehen Foul, sondern das war eine ganz bewusste Aktion von Bakker. Und da finde ich es unfassbar, dass da der DFB anscheinend jetzt nicht mal darüber nachdenkt, darüber da hinterher zu ermitteln.
Aber ja auch gar keine Handlungsoption hat eigentlich, ne, laut Regelwerk. Also es ist jetzt einfach so, in anderen Sportarten vielleicht anders, aber im Fußball geht's dann nicht. Also ich muss sagen, weil du es jetzt auch gerade schon ansprichst, um das auch von der Uhr zu holen, also wie hinterher mit Bakker umgegangen worden ist, dann wurde er bei Sky quasi noch hofiert und es wurde darüber gesprochen, ob er jetzt für die Elftal nominiert werden kann, ob er sich durch diese Leistung empfohlen hat. Ganz ehrlich, dieses Foul war eine Frechheit und das muss ihm auch bewusst gewesen sein, nachdem er nämlich versucht hat, Leiner schon so umzurangeln, Leiner aber auf den Füßen geblieben ist, ist er brutalst mit voller Absicht hinten rein, da bin ich bei dir. Wie dann im Nachgang die Sky-Leute auch nicht einmal die Frage stellen oder auch mal das Interview in diese Richtung lenken, ist mir schleierhaft, ist aber dann natürlich ein anderes Thema. Und grundsätzlich zu dem Foul, wie gesagt, je öfter ich sehe, desto brutaler finde ich es eigentlich. Und meine Theorie ist, weshalb es kein Rot gab, dass es einen Elfmeter gab. Also es ist irgendwie, also ich glaube, Aytekin hat sich dann gedacht, ja, hier ist, ich glaube, die Argumente liegen dann sogar wieder bei ihm. 99,8% ist es rot, aber eben keine 100%ige Fehlentscheidung vielleicht. Und es ist ja Elfmeter. Es war jetzt irgendwie nicht am Mittelkreis, wo es dann quasi ja nur für den schwer verletzten Spieler einen Benefit geben kann. Das ist dann, dass die gegnerische Mannschaft mit einem Spieler weniger dann auflaufen muss. Aber in dem Fall wird man sich vielleicht gesagt haben im Schiedsrichterteam, ja, so what, ist Elfmeter, damit muss man es belassen. Also das ist so meine Theorie.
Ja, aber eben halt, das, wenn auch da wieder, ne, auch da sind wir wieder beim Thema Fingerspitzengefühl, wenn ich als Schiedsrichter erkenne, dass jetzt dann schon zu dem Zeitpunkt der zweite Spieler definitiv das Spielfeld verlassen hat aufgrund einer Verletzung, die ihm vom Gegner zugefügt wurde durch irreguläres Verhalten. Also nicht, also bei der Player-Sache zum Beispiel, ganz klar, das war ein dummer Zufall. Player ist im Rasen hängen geblieben, sozusagen, warum er sich da überdehnt hat im Knie wahrscheinlich oder am Fuß. Das ist gar keine Frage, sozusagen. Aber als Schiedsrichter sehe ich, dass da zweimal jetzt schon ein Spieler durch irreguläres Verhalten vom Platz getragen werden muss, sozusagen. Und das ist nicht in Ordnung. Und da erwarte ich, dass ein Schiedsrichter das wahrnimmt und auch ganz klar mit dem Gegner eben halt entsprechend auch kommuniziert. Und auch ganz klar macht, so nach dem Motto, noch ein Ding, dann ist der Erste hier einfach mal vom Platz. So, dann wird einfach mal einer für doofes, für ein relativ harmloses Foul einfach vom Platz gestellt, sozusagen, damit einfach hier mal wieder irgendwo die Gesetzmäßigkeiten auf dem Platz wiederhergestellt werden. So, und aber jetzt kommen wir, glaube ich, mal auf unser wunderbares Thema. Dann kriegt man trotz alledem eine Chance und dann schießt man so einen Elfmeter.
Ja, von den Lars Stindl. Also ich meine, zweitbester Elfmeterschütze ist er hinter Benze Baini. Aber Benze Baini hat ja noch keinen verschossen. Bei dem habe ich so leichte Philipp Dahms-Vibes, wenn der an den Elfmeterpunkt tritt. Bei Stindl aber auch immer ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Und dann kommt da so eine Rückgabe bei raus. Ich wirklich, zu dem Zeitpunkt war ich schon so auf 174, also da war ich schon nah an der 180er-Kante, weil dieses Spiel, nach dem Spielverlauf, hattest du trotzdem das Gefühl, wie eben gesagt, du kannst hier noch irgendwie was mitnehmen vielleicht, da geht vielleicht noch was. So, dann bist du aber trotzdem so demoralisiert, weil sich auf einmal Thuram verletzt, Player läuft dann auch schon ab Minute 30 nicht mehr rund, dann wird Leiner aus dem Spiel genommen für die nächsten Monate. Du kriegst aber trotzdem immerhin den Elfmeter. Das letzte bisschen Hoffnung wird dir dann aber auch noch genommen durch so eine Rückgabe. Also es ist nicht zu fassen und spätestens da war ja jedem klar von uns Gladbachern, heute das wird nichts, wenn selbst der Kapitän quasi, der vorangehen muss in so einer Situation, aber da ja keine Taten folgen lässt. Also.
Aber wie kann das, also ne, also auch nochmal, ne, das hat mich auch echt getroffen, weil also Lars Stindl ist genauso für mich eigentlich der Spieler, der in so einem Moment, weil das war ja der Grund, also es war ganz lustig, ich habe mir das Spiel angeguckt, ich sah, wie er sich den Ball genommen hat und dann dachte ich im ersten Moment, geil, der zimmert das Ding jetzt rein. So, einfach nur mit Schaum vom Mund, weil er denkt so nach dem Motto, hey, so eine Verarschung wie das hier bisher, das lassen wir uns jetzt nicht gefallen, wir kommen hier nochmal zurück. So, und dann steht er da, guckt auf den Ball und ich sage, das Erste, was ich sage, ist, den verschießt er. Und dann macht er diese unfassbare Rückgabe und das Also ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben sehr viele Elfmeter geschossen immer und das war immer so dieses einfach nur Vollgas rein. So immer meine Philosophie beim Elfmeterschießen gewesen. Und dann kommt hier wirklich der Worst Case Elfmeter aller Zeiten. Also ich meine, das ist ja wirklich wie eine Rückgabe gewesen im Endeffekt. Und das hat dann wirklich natürlich alles gekillt. In dem Moment war eigentlich so nach dem Motto, okay, gut, Leute, wir packen es jetzt, lasst gucken, dass es jetzt einfach nicht zweistellig wird, so ungefähr.
Also der Elfmeter war spätestens das Signal dafür, dass wir weiterhin in diesem Spiel nur Passagier sein würden. Also wir sind einfach nur nebenher gelaufen. Anstatt dass man in so einer Phase wirklich den Elfmeter reinpfeffert und irgendwelche Taktik-Nerds werden das natürlich jetzt hassen, was wir sagen, aber irgendwie, das will ich dann auch einfach sehen. So, und dann wird da so ein Elfmeter-Pass raus von unserem Capitano, der ja eigentlich auch eine gute Elfmeterquote hat. Und dieser Elfmeter ist Sinnbild dafür, dass wir einfach auch zu lieb waren in diesem Spiel.
Es ist wirklich so gewesen, ne? Also dann haben wir ja irgendwie danach gefühlt so ein bisschen Schadensbegrenzung irgendwie so gehabt, sind dann irgendwie dann noch in die Halbzeit rein, kommen dann aus der Halbzeit raus und da war ja die ersten Minuten war es ja noch okay. Also ich fand ja so die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit waren wir ja noch verhältnismäßig okay, da wo ich immer noch dachte, so nach dem Motto, okay, wir sind schon hardcore dezimiert, aber wir halten sie wenigstens ein bisschen mehr weg vom Tor. Dann hatte Sommer seine ersten paar guten Paraden, wo ich auch denke, so jetzt langsam kommt er auch wieder ein bisschen wieder in seinen normalen Vibe rein. Und dann kommt wirklich, dann geht Ginter plötzlich vom Platz.
Da stand es ja schon 3-0, ne? Also,
nee, da stand es genau. noch 2-0. Weil dann kam Benze Baini.
Nee, Quatsch. Benze Baini kam ja für Leiner, da stand schon 3-0. Weil Diaby hat das 3-0 gemacht und dann mussten wir doppelt wechseln, weil es bei Player nicht mehr weiterging.
Ja.
Jetzt gerade nochmal geguckt, 55. 3-0 Diaby. Ja. So, und dann 63. Player runter, Hermann kommt rein, Player ja auch, dann einfach schon 30 Minuten unrund gelaufen zu dem Zeitpunkt. Und Ginter lässt sich auch auswechseln, haben wir hinterher gehört von Max Eberl. Er war ja irgendwie schon kränklich unter der Woche und hat dann irgendwie so ein Schwindelgefühl erlebt. Und dann kam das Debüt von Luca Netz. Also
Netz kam für Ginter. Genau, aber das Krasse war halt wirklich, wir kamen ja noch aus dieser zweiten Halbzeit, wirklich bis zur 55. Minute, da war Benze Baini, daran erinnere ich mich noch gut, der hat ja wirklich so seine zwei, drei echt Top-Situationen dann gehabt, wo man gemerkt hat, so nach dem Motto, da wird jetzt wieder dran gekämpft sozusagen. Ne? Da wird wenigstens wieder da war wieder mehr Brust da. Und dann kommt dieser Schuss, also wirklich, aber da sind wir wieder bei dieser Darstellung wieder, da kommt alles zusammen. Dieser Diaby, der trifft den Ball ja noch nicht mal gut, knallt den aber gegen den Knöchel von Benze Baini und der geht schön verlängert ins Eck. Das ist halt so wirklich, jede Scheiße an dem Tag, die passieren konnte, ist passiert. So, und damit war natürlich dann alles weg.
Genau, damit war das Ding durch und trotzdem, eben deshalb müssen wir ja da in der Chronologie bleiben, hast du halt ein paar Minuten später die nächste Hiobsbotschaft, weil du merkst, ja, Player, vielleicht war es das jetzt auch erstmal für die nächsten 2-3 Wochen.
Und das wissen wir ja. Also, dass Player überhaupt so schnell zurückgekommen ist, war ja eher ungewöhnlich, weil normalerweise kennen wir von Player ja es immer, dass er dann gefühlt mal eben 3 Monate weg ist.
Richtig, genau. So, und dann bei Ginter, okay, da hat es sich jetzt ein bisschen, sag ich mal, gelegt, die Sorge. Also mit dem können wir wahrscheinlich dann auch wieder planen in den nächsten Spielen. Aber trotzdem, das war ja schon die nächste Schrecksekunde. So, und von Minute zu Minute wurde es wirklich schlimmer. Und ich habe da apathisch vorm Fernseher gesessen, habe dieses Spiel geschaut und wollte einfach nur noch, dass es vorbeigeht. Und dann kassierst du natürlich noch. Dann sind wir ja wahrscheinlich schon wirklich in der absoluten Schlussphase, wo du dann trotzdem immer noch, und das war positiv, trotzdem immer noch nach vorne spielst, zumindest so halbwegs kontrolliert, fand ich. Du hast natürlich ein paar Konter zugelassen, aber auch ein bisschen Glück gehabt, Sommer dann auch den einen oder anderen gehalten, wie von dir angesprochen, dann auch mal der Pfosten im Weg und so. Aber dann kassierst du trotzdem auch noch das 4-0, wo dann Sommer nochmal richtig dämlich aussieht und wo du dich dann wirklich fragst, in welchem Film bist du eigentlich hier? Also auch als Fan am Bildschirm, ich hätte durchdrehen können. Also das Einzige, was noch gefehlt hätte, dass ich mich in Zug gesetzt hätte und in die Heimat gefahren wäre, um mir das Spiel in Leverkusen anzuschauen. Also das war das einzig Positive, dass man dann zu Hause war und direkt sich mit anderen Dingen beschäftigen konnte.
Aber ein positiver Punkt vielleicht noch, Luca Netz.
gutes Debüt. Also im Rahmen also der,
in der, der, in der Situation. Situation, in so einem Spiel. Also erstmal wieder, also das finde ich bei, bei Hütter bisher echt gut, dass er in so einer Situation eigentlich schon ans Nächste denkt, sozusagen, und sagt so nach dem Motto, okay, jetzt schmeiße ich den für solche 30 Minuten einfach rein. Der kann einfach mal jetzt ein bisschen Luft tanken schon mal. Und der hat das super gemacht. Der ist schnell, also die Geschwindigkeit war enorm. Also das fand ich bei ein, zwei Situationen, weil das war ja unser großer Nachteil gegenüber Diaby und einigen von den Leverkusen, wo wir immer einfach Geschwindigkeitsunterschiede hatten, auch gegenüber Bakker. Also jetzt auch mal abgesehen von seinem unfassbaren Foul. Der Junge hat ja ansonsten ein geiles Spiel da auf der Seite gemacht. Der hat ja zwei, drei Solo-Läufe oder wurde der auch geschickt da an der Seite. Das war schon mega gut. Auch die Vorlage zu dem 3:0 von ihm, das war unfassbar gut. Er hätte einfach zu der Zeit schon lange geduscht auf der Bank sitzen müssen mit einer roten Karte. Das ist eine andere Geschichte. Aber das ist halt wirklich schon so. Und da fand ich, war wirklich der Luca Netz, wie der auf den Platz gekommen ist. Der hat sauber gespielt, der war nicht nervös, das war kein Wegschieben vom Ball, sondern der hat ein paar richtig starke, schnelle Bälle gespielt und war einfach körperlich sehr, sehr präsent. Das heißt also, das war wenigstens so etwas, wo ich dann so jetzt im Nachgang auch mir gedacht habe, so, mein Gott, okay, das ist noch in Ordnung. Aber eine Sache, die mir eben auch noch eingefallen ist, die ich total vergessen habe, ich weiß noch, als es 2:0 stand und wir dann das auch nach dem 2:0 war mein erster Gedanke so irgendwie, das kommt mir gerade vor wie Deutschland gegen Brasilien. Damals beim beim WM-Halbfinale. Ja. So fühlte ich mich da. Das war irgendwie so, wir wurden einfach nur überrollt. Da konnte man gar nichts machen, weil gefühlt war jeder Ball sofort drin. Und wie die uns da in der Mitte auseinandergenommen haben, das war wirklich so wie Khedira und Kroos da in dem Spiel, die einfach alles so aggressiv weggeblockt haben und einfach immer direkt nach vorne, zack, erster Ball, sofort wieder nach vorne. Das war von den... Leider muss man sagen, wirklich, wenn Leverkusen so weiterspielt, ab von dieser körperlichen Unart, wie sie da vorgegangen sind, muss man ganz klar sagen, war das schon eine enorm reife Leistung, wie die da nach vorne gespielt haben und mit einer enormen Variabilität, das muss man auch ganz klar sagen, was die da vorne rumlaufen hatten, das war schon verdammt gut.
Aber gut, Leverkusen und Konstanz ist auch so eine Frage. Ne? Also mich würde es nicht wundern, wenn die
mal an der Sache haben. Ja,
genau,
absolut.
Wenn die im nächsten Spiel wieder eine völlig andere Leistung an den Tag legen. Aber irgendwie, ich habe bei, wenn wir jetzt auch schon so bei so einem Fazit dann vielleicht auch angekommen sind, wenn wir jetzt über das 4:0 gesprochen haben, ich habe generell irgendwie bei Leverkusen-Spielen immer das Gefühl, sie sind häufig, also Leverkusen gegen uns, in Leverkusen vor allen Dingen häufig sehr wild, die Spiele. Ja. Und entweder wir feiern dort sehr emotionale Siege oder wir kriegen irgendwelche Reiben. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir da auch wirklich letztes Jahr auch 4 Stück bekommen. Da waren wir auch besser im Spiel, 2-mal in Führung gewesen, am Ende 4-3. Aber auch ein paar Jahre davor 5-0 haben wir da mal verloren, glaube ich, mit Dieter Hecking auch. Also dementsprechend irgendwie kein so geiles Pflaster. Und dann muss ich auch noch eins loswerden, weil es mir gerade einfällt, nach dem 4:0, als die Torhymne angespielt wurde. Also ich habe tatsächlich erstmal direkt meine Drähte zum Glühen gebracht und habe mal einen Leverkusener gefragt, ob das irgendwie bei Leverkusen so ein Ding ist, dass vielleicht jeder Spieler seine eigene Torhymne hat. Mhm. Weil mir ist aufgefallen, nach dem, also sie haben ja Status Quo, da Rocking All Over the World, das haben sie ja schon seit Jahren wieder. Das ist ja auch irgendwie so das kultige Ding bei denen. Nach dem 3:0 kam aber auch ein anderer Song.
Genau.
So. Und da wurde mir dann erklärt, dass dieser Song, der nach dem 3:0 kam, der wird häufiger mal gespielt, wenn's gut läuft, wenn es irgendwie schon das zweite, dritte, vierte Tor ist. So, und das vierte war aber wirklich einer wirklich nur für uns, um uns nochmal das 4:0 unter die Nase zu reiben. Und mich hat es wirklich geärgert, weil das ist doch, also dieser, sorry, aber dieser Verein, den niemanden interessiert, Bayer Leverkusen, was soll das denn?
Aber das haben die Jungs von Seitenwahl absolut genial heute auf Twitter geschrieben, so nach dem Motto. Also wirklich, wenn das jetzt euer Versuch ist, in dieses Spiel eine Derby-Stimmung reinzubekommen, sorry, euer Derby war früher gegen Uerdingen. Das war euer Derby, was ihr hattet. Das habt ihr nicht mehr und das hat Uerdingen auch noch meistens gewonnen. Das muss man. Hat Uerdingen noch mit dem
Twitter-Account
drunter geschrieben. Weltklasse, super schön. Das hat Spaß gemacht, weil, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, hat Leverkusen überhaupt, haben die einen Twitter-Account? Ich weiß gar nicht. Also das ist halt so, das ist auch das einzig Schöne, wenn man gegen Leverkusen solche Packungen bekommt, man muss sich sozial gar keine Gedanken darüber machen, weil es interessiert keinen. Also wenn wir gegen Dortmund verlieren, da habe ich 15 Leute in meinem Umfeld, die mir lustige Nachrichten schreiben. So, wenn wir gegen Köln verlieren, da geht mein ganzes WhatsApp durcheinander. So von den ganzen Kölnern, die mir was schreiben. Oder als wir mal gegen Aachen verloren haben, die größte Schande meines Lebens, da bekam ich auch einiges ab, sozusagen. Aber gegen Leverkusen? Ich kenne keinen, der Leverkusen-Fan ist. Ich kannte mal einen, der war davon Fan, weil die damals 2003 mit Topmöller da eine Zeit ganz gut waren. Aber that's it, sozusagen. Ansonsten ist das ja einfach ein toter Verein.
Ganz ehrlich, das ist das einzig Positive an der Bundesliga mittlerweile, dass du irgendwie die Hälfte der Vereine in der Liga, die sind irrelevant, sage ich mal, aus fantechnischen Gründen. Und große Clubs, wo man viele Leute im Bekanntenkreis, im entfernten Bekanntenkreis vielleicht hat, die tummeln in der zweiten oder dritten Liga rum. Und ganz ehrlich, zu Leverkusen noch. Also dieser Tweet von Seitenwahl und dann auch die Kommunikation mit dem KFC Uerdingen-Tweet, dann mit der Antwort da drauf, die sagt alles aus. Selbst euer ehemaliger anderer Werksverein, der zum absoluten Chaos-Club mutiert ist, hat mehr Charme und mehr Klasse, als ihr jemals haben werdet. Ja, ja. Also ganz ehrlich, so what, ja. Haken hinter, aber ich freue mich aufs Rückspiel. Knippi hat es ja auch getwittert, dass da vielleicht dann auch was über die Stadionregie nochmal als Retour kommt. Wir sind aber gespannt auf jeden Fall.
Aber da ist, genau, und das ist halt unsere große Aufgabe, dass wir da die Verantwortung für haben, dass uns das vollkommen egal sein kann, weil das ist kein Derby. Also wir müssen, also aus meiner Sicht, genau diese Ansage, das ist kein Derby. Mein Gott, wenn wir gegen die gewinnen, gewinnen wir einfach. Das ist genauso ein Sieg wie gegen Hoffenheim oder gegen Wolfsburg oder gegen RB Leipzig. Das ist halt gegen eine Retorte gewinnen. Und das erfüllt uns jetzt nicht gerade mit Stolz, sondern Stolz erfüllt es uns, wenn wir gegen wirklich Traditionsvereine spielen, gegen die wir eine lange, lange Historie haben.
Boris, wir haben die 4 Gegentore besprochen. Wir haben jetzt die 5 mehr oder weniger schwer Verletzten oder Angeschlagenen zumindest besprochen. Wir haben das Torhymnengate besprochen. Was fehlt, ist natürlich Dobby. Dobbys Meinung nach der 0-4 Klatsche von Borussia bei Bayer Leverkusen.
Alter Falter, ey, was war das für ein Spiel? Ey, so ein gebrauchter Abend hat man schon, oder Tag hat man schon lange nicht mehr aus Gladbacher Sicht gehabt. In der zweiten Minute oder ersten Minute gleich das Gegentor, wo Jan Sommer auch ganz, ganz doof aussah. Dann 4 Verletzte im Spiel. Wir verschießen auch noch in der, wären noch vielleicht rangekommen. Wenn wir den Elfer reingemacht hätten, steht's kurz vor der Halbzeit dann 1-2. Nein, Lars Stinne verschießt auch noch einen Elfer. Insgesamt 4 verletzte Spieler, eventuell sogar mit Ben Zerbaini, der da noch kurz vorm Schluss rumhumpelt, einen 5. Verletzten. Also ganz ehrlich, ein ganz schwacher Auftritt, ein gebrauchter Abend für Borussia Mönchengladbach. Und Jan Sommer, der im Bayern-Spiel alles gehalten hatte, hat diesmal nichts viel auf die Kette gekriegt. So schnell kann es gehen von Superman zum Boomerang. Aber ich muss sagen, ganze komplette Mannschaftsleistung von Minute 1 überhaupt ganz schwach, keine Chance gehabt gegen Leverkusen und in der Höhe absolute verdiente Niederlage. Ja, was will man jetzt machen? Jetzt muss man halt das irgendwie versuchen aufzuarbeiten. In diesem Sinne, Leute, schönen Start in der Woche, Kopf hoch, weiter geht's.
Eine Sache finde ich noch wichtig, dass wir sie einmal besprechen, ist das ganze Thema wieder, sorry, das ist immer mein Punkt am Ende, Transfermarkt, weil das wird jetzt natürlich, also ich bleibe dabei, wir sind diese Saison auch aus einer Transfermarktsicht wirklich bisher nur wir haben nur Pech, so auf die übelste Art und Weise.
Mega wichtig jetzt nochmal zu besprechen, auch wegen Thüram, ne?
Ja, weil jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Situation, dass keiner Thüram kaufen wird. Es wird auch keiner Player kaufen, weil der ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb der Vorbereitung, zwischen Vorbereitung und zweiter Spieltag ist er jetzt schon das zweite Mal verletzt. So, den wird keiner kaufen, Thüram wird keiner kaufen. So, das heißt, der Druck darauf, Zakaria jetzt zu verkaufen, unter allen Umständen wird noch größer. Und das ist halt einfach das Bittere. Wir können es uns nicht mehr leisten, Hofmann zu verkaufen. Wir können es sowieso nicht mehr leisten, jetzt Neuhaus zu verkaufen, weil natürlich brauchen wir die Spieler, wenn die Hälfte der Offensive halt entweder verletzt ist oder im Aufbautraining ist. Also da sehe ich halt einfach, glaube ich, gerade das wieder mal das Problem, dass wir einfach in einer denkbar ungünstigen Situation sind. Wir laufen unter Umständen darauf hinaus, dass uns nächste Saison eben halten Ginter ablösefrei verlassen kann, richtig?
Ja, ja, wenn er jetzt nicht verlängert bis dahin, klar, dann ist er, wäre er muss auf dem Markt.
Ja nicht. Ne? Genau, also muss er nicht. Er steht ja
aber jetzt er schon besprochen, ja.
Genau. Ne? Also Ginter kann nächste Saison kostenlos wechseln und Zakaria kann nächste Saison kostenlos wechseln.
Also wir müssen auf jeden Fall Zakaria jetzt vom Eis kriegen. Das ist jetzt, glaube ich, ganz essentiell. Also ich werde auch langsam ein bisschen hippelig, weil wenn der, jetzt haben wir den 22.8., wo wir hier aufnehmen. Das heißt, es sind jetzt noch 9 Tage und ich hoffe jetzt wirklich, dass zeitnah da Vollzug gemeldet werden kann. Von diesen ganzen Transferspezialisten bei Twitter, da habe ich auch die meisten irgendwie gemutet, weil mir das alles auf die Nerven geht. Aber wenn man da mal so nach stichhaltigen Infos sucht, findet man ja jetzt schon relativ viel, was darauf hindeutet, Richtung AS Rom. Ja. Um die 20 Millionen. Immerhin. So, dann sollte das dafür genügen, Ginter von der Vertragsverlängerung zu überzeugen, wenn das denn stimmt, dass Matthias Ginter auch bleiben möchte, so, dann sollte das ja irgendwie möglich sein, dass man aus diesem Paket dann ein neues Paket für die nächsten Jahre mit Matze Ginter ziehen kann. Aber wir haben jetzt, ganz ehrlich, also bei Thuram glaube ich mittlerweile auch, dass es tatsächlich sehr, sehr heiß war mit Inter Mailand, aber da wird jetzt diese Verletzung zuvorkommen. Und auch die orientieren sich ja, glaube ich, schon nach dem Correa von Lazio um, ja. Ähnlicher Spielertyp. So, und dann bei Plea ist sowieso jetzt, glaube ich, Geschichte. Er wäre eh nicht gegangen, wenn Thuram weggegangen wäre, aber jetzt ist das, glaube ich, auch vorbei, weil den wird auch jetzt keiner holen. Und bei Thuram, glaube ich auch nicht mehr dran, weil bis auf Weiteres, wenn Borussia das kommuniziert, bis auf Weiteres, also sie schreiben jetzt auch nicht ganz genau, was da jetzt ist, bis auf Weiteres heißt auf jeden Fall mal 5 Wochen. Und das heißt auch 7 bis 8 Wochen, ehe er wieder bei 100% ist und Startaufstellung. So, das einzig Gute ist jetzt, bevor wir gleich über Union sprechen, Union ist jetzt das einzige Spiel, dann ist nochmal quasi Restart, weil Länderspielpause. So, dann kommt Bielefeld, Augsburg, Dortmund, so geht's dann weiter. Aber ganz ehrlich, selbst wenn jetzt Thuram nicht wechselt und Plea bleibt, und Hofmann, den können wir uns, wie du sagst, jetzt eh nicht mehr leisten zu verkaufen. Eigentlich bräuchte man sogar jetzt schon noch einen weiteren alleine, weil wir keinen haben, der für uns da jetzt stürmen soll. Also in Union geht es jetzt eigentlich nur mit Stindl. Vorausgesetzt, Player ist wirklich jetzt nicht so leicht nur verletzt, dass er irgendwie starten kann. Gehe ich mal nicht von aus bei seiner Vorgeschichte. Aber wir haben Embolo, der ist jetzt eh noch verletzt. Thuram fällt erstmal weiterhin aus und zwar auch über die Länderspielpause erstmal hinaus. Bei Player wahrscheinlich auch, riecht ein bisschen danach und wenn man die Verletzung gesehen hat. Ganz ehrlich, das ist dann schon arg dünn und da wären wir dann schon wieder bei dem Problem. Also gerade dann Keenan Bennett zeigt sich für mich auch eher, dass Hütter ihn einplant für eine dieser offensiven Außenpositionen. Wir haben eigentlich aktuell keinen, den wir da wirklich guten Gewissens vorne reinstellen können, weil Stindl fühlt sich natürlich sichtlich wohler auf der Zehnerposition.
Muss man aber auch ganz klar sagen, uns muss ja allen bewusst sein, dass bei Lars Stindl jetzt, da kommt jetzt langsam diese Raphael-Situation langsam, wo man merkt, klar, er hat zwar jetzt in der letzten Saison nochmal die erfolgreichste Saison seines Lebens gehabt, gar keine Frage. Und das ist halt auch super. Und wie gesagt, ich liebe den Typen ja auch. Aber uns muss auch bewusst sein, er ist halt einfach kein agiler Neuner. Also das definitiv nicht. Und auch auf der 10 wird ihm auch auf Dauer jetzt langsam eben halt auch Beine gemacht werden, ne, von anderen Spielern. Also deswegen auf 100%ig recht. Also wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir da jetzt idealerweise bräuchten wir noch jemanden, der Kisten machen kann. Da kennt man aber auch dann wiederum gut genug unseren guten Max Eberl, der dann immer sagt, so nach dem Motto, wenn ich so viele Spieler habe, die eigentlich nur in Anführungsstrichen kurzfristig verletzt sind, dann hole ich dafür nicht irgendwie einen großen Neuen ein, der dann, sobald die dann wieder da sind, wieder auf der Bank sitzt. Ne? Das ist halt immer so seine Logik gewesen in der Vergangenheit. die uns als Fan natürlich manchmal dann wehtut, wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt unter Umständen für ein paar Wochen mit einem Sturm Stindl, Flacco und Wolf antreten müssen. Ne? Das ist dann schon eher bitter. So, ne?
Ja, also tatsächlich, wenn wir mal davon ausgehen, es verbleibt bei der aktuellen Formation mit der Dreierreihe hinter der Neun, wenn man sie jetzt mal so bezeichnen möchte, dann haben wir eigentlich nur 5 Leute aktuell dafür, also mit Bennetts. Tatsächlich. Also wir haben dann ja auch wirklich niemanden zum Nachlegen. Das heißt, würden wir jetzt europäisch spielen, wäre es eine ganz schwierige Gemengelage. Aber so sind es aktuell, stellt sich die Mannschaft dann von selbst auf. Stindl, Wolf, Hermann, Hofmann. So.
Was jetzt nicht schlimm ist, so, das sind ja alles gestandene, tolle Spieler sozusagen. Aber natürlich, da ist keiner dabei, der ein Torjäger ist. So, Stindl ist zwar der wenigstens noch am ehesten dazu neigt, einfach mal seinen dreckigen Ball reinzumachen, aber der Rest ist natürlich wirklich jetzt nicht bekannt als Chancenkönig, also als mit einem Torriecher ausgestattet. Und da ist definitiv ein riesengroßes Problem. Also das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, ich weiß nicht, ob du das eben gesehen hast im Kicker, wie die da über die Stevie Leiner Verletzung jetzt gesprochen haben und gesagt haben, dass da jetzt der Schuh drückt. Das wunderte mich schon sehr, weil, also um ehrlich zu sein, der einzige Bereich, wo ich mir bei Borussia wirklich aktuell überhaupt keine Sorgen mache, sind die Außenpositionen, weil da haben wir, was mich ja total gewundert hat, wir haben ja noch Jordan Bayer. Ne? Also Jordan Bayer ist ja der eigentliche Backup von Stevie Leiner. Dann haben wir Scully, der jetzt auf der anderen Seite spielen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Benze Baini. Wenn der okay jetzt angeschlagen ist, dann mache ich mir aber auch bei einem Netz jetzt keine allzu großen Sorgen.
Also ich sag mal so, wenn wir links Benze Baini, der wird jetzt auch wieder spielen. Also er hat jetzt auch die halbe Stunde am Ende, war dann auch relativ schlecht unterwegs, gehört auch noch zu weit dazu, haben wir gar nicht erwähnt. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass er jetzt ganz normal wieder von Anfang an starten kann. Und dann haben wir als klassischen Linksverteidiger als weiteren noch nominell Netz, der den guten Eindruck gemacht hat. So, habe ich keine Bedenken grundsätzlich. Es kann auch nicht sein, dass wir Spieler holen für 4 Millionen 18-Jährige. Ja, die sind 18, aber dass, wenn es dann hart auf hart kommt, wir das denen dann auch nicht zutrauen. Und ich glaube, deswegen stimme ich da auch nicht dem Kicker-Bericht überein. Wir haben für links, also Joe Skelly ist ja das normale Backup für Leiner. Weil Skelly hat jetzt eigentlich auf seiner 1B-Position gespielt, weil er kann ja auch Benze Baini ersetzen, alles gut. Bei Jordan Bayer habe ich ein bisschen das Gefühl, dass er eher als Innenverteidiger eingeplant ist. Also dass wir da einfach mit Bayer und Janschke als Backups mittlerweile planen. Also ist so mein Eindruck. Unter Rose war es ja auch schon eher so, aber natürlich, selbst in der Historie, Toni Janschke ist auch von rechts hinten in die Defensive gerückt. Also ganz ehrlich, wen soll man da denn jetzt auch holen, der dir mehr verspricht als ein Joe Skelly?
Ja, klar.
Von dem wir jetzt wissen, dass er zumindest, ich sag mal, die Capability hat, ein geiler Bundesspieler zu werden.
Ja, total.
Und wen willst du da holen? Also das sehe ich auch überhaupt nicht.
Absolut, absolut. Ja.
Aber dann wäre im Prinzip die Transferkiste geregelt. Also es drückt jetzt aber dann schon echt der Schuh, obwohl uns vielleicht dann doch nur Zakaria oder hoffentlich zumindest Zakaria verlässt, um irgendwie ein bisschen Geld frei zu machen. Aber selbst wenn vorne aktuell nichts passiert, haben wir aktuell die Spieler nicht, weil sie nicht spielfähig sind, mehrheitlich. So, das ist ein Problem und dann wären wir im Prinzip bei dem Unionsspiel, was wir jetzt ja schon ein bisschen angerissen haben. Positiv ja auch noch ist, dass wir da tatsächlich die Tickets haben. Also das ist ja immerhin noch das Positive dieser Woche. Also das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, sind wir beide zusammen in der alten Försterei.
Immerhin das.
Ich habe schon beim Gedanken daran feuchte Augen, aber es ist allein schon diese Atmosphäre auch mit Nina Hagen und allem drum und dran. Also alte Försterei ist ja wirklich vom Fußballstadionerlebnis in Deutschland absolut ganz unter den Top 5 und da freue ich mich egal wie drauf. So. Und es wird ein geiles Spiel. Union spielt eine geile Saison bisher, muss man sagen, schon wieder. Also für ihre Verhältnisse, muss man ja wieder sagen. Ich meine, die haben ja gefühlt den halben Kader ausgetauscht. Und wenn man sich anguckt, wie die trotzdem ihre Ergebnisse liefern jetzt schon wieder, sind die auf jeden Fall stark drauf. Und das wird für uns mal wieder ein sehr, sehr unangenehmes Spiel.
Ja, definitiv. Also ich bin sehr gespannt, weil wir da ja jetzt auch gegen eine Dreier- oder Fünferkette sehr wahrscheinlich anlaufen. Also es ist auch eine neue Situation. Bin gespannt, wie Hütter damit umgeht. Hat dann natürlich das Problem, dass wir selber nicht so variabel sein können. Also wenn du mich jetzt fragst, ich gehe irgendwie davon aus, dass es ziemlich eklig wird, dass es tatsächlich irgendwie nicht so das spektakuläre Spiel werden könnte, weil... Also Union kommt jetzt durch eine englische Woche. Also die spielen ja am Donnerstag im Olympiastadion gegen Kuopio, das Rückspiel. Da können sie natürlich durchrotieren, weil sie sind schon weiter nach dem 4-0 in Finnland. Aber trotzdem, ja, ist es jetzt ja auch eine Mannschaft, die für kontrollierte Offensive grundsätzlich steht. Und bei uns ist das Problem, dass wir einfach die Offensive nicht entfalten lassen können, weil sich die Mannschaft von selbst aufstellt. Also ich glaube, das wird ziemlich eklig. Und umso wichtiger wäre es auch da mal endlich vielleicht, ja, irgendwie gut reinzukommen, vielleicht wieder wie gegen die Bayern auch früh einen zu machen. Das wäre natürlich optimal, glaube ich nur nicht dran, weil es irgendwie von der Herangehensweise ein ganz anderes Spiel wird. Und weil, ich glaube, das Problem wird sein, dass wir natürlich schon jetzt ein bisschen verunsichert sein werden. Das wird sich auch zeigen. Und ich hoffe, dass uns Union nicht mit so einer Euphorie da irgendwie überrennt. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich aktuell sehe.
Aber man muss ganz klar sagen, das ist ja das, was, glaube ich, alle wissen, dass man damit uns am ehesten Ärger macht. Ne? Wenn man uns früh den Schneid abkauft, dann haben wir ein Problem. Aber meine Hoffnung zu dem Spiel gegen Union ist ja einfach, dass wir es schaffen, dass wir diesen Charaktertest bestehen als Mannschaft, mit so einer dezimierten Truppe bei Union in so einem Stadion anzutreten. Das wird ein Charaktertest werden für die Mannschaft. Und ich, ganz klar, wenn wir das Spiel 0-0 durch ein Kratzen und Beißen einfach nur zum 0-0 kommen, bin ich happy. So, ne, klar wünsche ich mir natürlich einen Sieg, gar keine Frage, aber bei Union mit der Mannschaft jetzt einfach mal auch eher aus einer defensiven Perspektive ranzugehen und nicht offenes Visier und oh, die machen wir, wir sind hier die bestimmende Mannschaft. Nein, man muss jetzt gucken, dass man, wenn ich glaube, der Punkt, der bei Union jetzt passieren wird, ist, auch aufgrund der Art und Weise, wie sie jetzt in die Saison reingestiegen sind, dass mehr und mehr Mannschaften anfangen werden und sagen werden, macht ihr mal das Spiel. So, und dann wird es spannend zu sehen sein, ob die das dann hinbekommen. Und das muss auch Borussia in dem Spiel aus meiner Sicht eher so angehen, dass man sagt, so nach dem Motto, Leute, wir stellen uns erstmal schön hinten rein, wir parken mal den Bus vorm Tor und dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Und dann haben wir da vorne eben halt Hannes und Patrick und Jonas und Lars und die gucken mal, was sie da zusammengezockt bekommen, ein bisschen auf Konter. Ja, ich glaube, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir auf jeden Fall so, ich als Amateur jetzt mir so angucken würde.
Also ich gehe auch tatsächlich von einer kontrollierten Offensive aus. Also ich würde nicht so weit gehen, dass wir jetzt den Bus parken sollten, weil ich glaube, das geht auch schief, weil irgendwie wir sind keine Mannschaft mit dem Kader, der da jetzt irgendwie Beton anrührt. Ich glaube aber, dass...
Wobei ich mir das manchmal einfach wünschen würde, wenn wir das können. Ja, wenn wir diese diese taktische Flexibilität endlich wieder zu haben. Wir sind einfach eine Mannschaft, die viel zu leicht ausrechenbar sind. Und das ist das, was mich so nervt.
Und wir sind zu lieb, zu leicht ausrechenbar, wir müssen wieder mehr Arschloch sein. Also im Prinzip ist es ja wirklich so, wie du sagst, seit Xhaka haben wir diesen Spielertyp nicht, wir haben nicht diesen Lautsprecher auch tatsächlich, ich meine nicht nur das Spielerische, diese Fouls, sondern einfach auch das Lautsprechen, sondern haben wir nicht. So müssen wir jetzt mit klarkommen. Und dementsprechend glaube ich, dass das tatsächlich so eine kontrollierte offensive Trumpf sein wird. Es wird mehr und mehr Mannschaften geben, die gerade an der alten Försterei so auftreten werden, weil auch einfach sich die Bundesliga gewandelt hat. Vor 2 Jahren, als Union Aufsteiger war, war Union quasi mit Paderborn der mit Abstand größte Außenseiter. Jetzt durch die Entwicklung ist Union eine Mannschaft, die aber mit dem Abstieg nichts zu tun haben dürfte, wenn man sich den Kader anschaut.
Absolut.
Und das Drumherum, weil du hast mittlerweile dann auch Aufsteiger, die heißen Bochum und Fürth. So, Bielefeld ist in der Liga, also da gibt es zig Mannschaften, die da nicht mit voller Offensivkapelle auflaufen werden. Und dann gehört auch so weiter zu Union, habe ich mir jetzt mal angeschaut, hat seit dem ersten Spieltag der letzten Saison kein Heimspiel mehr verloren.
Ja.
Also das ist ein gewisses
Selbstverständnis.
Und das in
einer Saison ohne Fans. Also das ist ja, also es gab hier keine Mannschaft, wo ich damals, als Corona ausbrach, wo ich gesagt habe, oh, die werden jetzt richtig durchgereicht werden. Weil keinem, also das kenne ich ja noch aus Aachen, also ich bin ja Aachener so und habe dadurch natürlich immer in meinem Bekanntenkreis auch viele Leute gehabt, die sich wirklich mit diesem Verein auseinandergesetzt haben. Und das war ja auch so ein Verein, wo man immer gesagt hat, am Ende der Saison 10 bis 15 Punkte kommen nur durch das Stadion zu Hause. Und genauso war es ja auch eigentlich immer aus unserer Denke bei Union. Und jetzt spielen die 1,5 Jahre Geisterspiele und gewinnen trotzdem und spielen sauguten Fußball zu Hause ohne Fans. Und das ist ja so dieser Schritt, der ja auch ganz klar zeigt, warum das mittlerweile bei weitem der führende Verein in der Hauptstadt ist. Ne? Ich meine, keiner redet mehr hier ja über Hertha. Ne? Da können die ja noch so viele hunderte Millionen reinstecken. Der Verein ist glaube ich, Tabellenletzter. Ne?
Wir sind beide ja in Berlin heimisch geworden über die Jahre. Also Hertha ist so weit weg, überhaupt mal Talk of Town zu werden. Ja. Also sie haben bundespolitisch sagen, sie haben bundesweit schon keine fußballerische Relevanz. Ja. Aber sie sind nicht mal Talk of Town, weil natürlich Union die Schlagzeilen schreibt. Und das wird auch diese Woche so sein. Sie spielen am Donnerstag werden sich aus dem Berliner Osten die Fans in Richtung Olympiastadion aufmachen. Das wird die Geschichte sein. Und was Windhorst und seine Hertha da verbraten, das sind eigentlich alles nur Negativschlagzeilen und irgendwie ja schlechte PR letztlich. Ne? Es ist irgendwie ganz klar, Union ist die Nummer 1 auf mehreren Ebenen. Aber natürlich gibt es auch bei Union ein paar Kritikpunkte, die da mittlerweile aufgekommen sind, weil sie sich natürlich auch so ein bisschen in der Pandemie jetzt relativ klar dann auch teilweise positioniert haben, wo ich aber auch sage, teilweise ist die Aufregung auch ein bisschen überzogen, manchmal überdreht aber auch Union so ein bisschen in ihrer eigenen Selbstherrlichkeit, in ihrer eigenen Blase vielleicht so ein bisschen. Ne?
Natürlich, und die haben wie so viele andere Vereine auch ein massives Rassismusproblem, auch im Stadion. Keine Frage, und das ist unter aller Kanone. Ich sage ja auch nicht, dass Union cool ist, sozusagen. Ich sage nur eben halt, uns muss allen bewusst sein, das ist halt auf jeden Fall ein Spiel gegen einen unfassbar starken Gegner. Es ist so von der Perspektive her, wir haben jetzt gegen Bayern gespielt, wo jeder weiß, wie das Spiel läuft, wo wir uns in Anführungsstrichen zurücklehnen können, weil wir wissen ganz klar, der andere muss gewinnen. So, jetzt haben wir das Spiel gehabt gegen Bayer Leverkusen, wo ganz klar war, so nach dem Motto, das ist offenes Visier, weil eigentlich vom Ansatz her beide Mannschaften relativ ähnliche Ziele haben und einen sehr, sehr guten Kader haben. Also können sie eigentlich relativ, ist das so ein 50-50 Game. So, ganz klar zugunsten von Leverkusen jetzt ausgegangen. So, jetzt kommt das Spiel gegen Union und gefühlt war das immer so, dass wir am Anfang noch daran gegangen sind in dieses Spiel, so nach dem Motto, das müssen wir eigentlich gewinnen. Bisher haben uns die Spiele bei Union aber ganz klar gezeigt und das auch meistens ohne Fans, dass das überhaupt nicht der Fall ist. So, und wir müssen uns da auf jeden Fall auf einen richtig, richtig harten Fight einstellen. Und das wird nicht angenehm werden. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, es wird ein Charaktertest für uns werden.
Ja, und ich glaube, da müssen wir jetzt vielleicht am Ende, können wir auch positiv da rausgehen aus der Nummer, weil ich glaube, es gibt tatsächlich viel, viel Positives auch, was die Borussia schaffen kann da. Wenn wir da wirklich den Charaktertest bestehen, heißt das, also davon würde ich jetzt erstmal ausgehen, du meinst es auch nicht auf ein Ergebnis bezogen. Nee, aber wenn du diesen Kampf, diesen Fight annimmst, in dieser widrigen Situation, mit dem jetzt leider verkorksten Saisonstart, nicht nur punktemäßig, mit einem Punkt aus den zwei Spielen hätte man sicherlich ausgehen können, oder das war im Bereich des Möglichen, aber vor allen Dingen mit den Verletzten. Trotzdem, wenn man da irgendwie besteht, vielleicht am Ende im Best Case irgendwie das Ding eklig knapp gewinnt, dann hast du mit 4 Punkten aus den 3 Spielen gegen 3 Europapokal-Teilnehmer einen soliden Saisonstart, einen guten Saisonstart vielleicht sogar, und du hast vor allen Dingen den widrigen Bedingungen getrotzt und kannst daraus mit ganz, ganz viel Kraft ziehen. Und dann, glaube ich, ist so eine Aufgabe Arminia Bielefeld zu Hause auch wieder mit Brust raus, mehr Selbstverständnis zu bewerkstelligen, egal mit welcher Mannschaftsaufstellung du da aufläufst, weil wir sind in 99 von 100 Fällen immer besser als Arminia Bielefeld, egal wer da von unserem Kader auf dem Platz steht.
Also jetzt mal ganz idealerweise sollte nach der Länderspielpause auch ein Kone und ein Embolo auch langsam wieder Richtung Mannschaft rangeführt werden können. So,
genau.
Wäre ja auch schon mal wieder ein gutes Zeichen.
Ja, und dann sieht es auch da langsam wieder besser aus. Insofern wäre dann die oder ist die Länderspielpause auch dann grundsätzlich positiv jetzt mal zu bewerten, weil sie uns ein bisschen Zeit verschafft, eine Woche. Also vielleicht kann man ja so noch mit einem positiven Gefühl dann auch in dieses Spiel gehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Stadionerlebnis. Das wird großartig.
Ja.
Kurze Auswärtsfahrt für uns, aber das sind wir ja auch schon gewohnt jetzt mit zwei Bundesligisten. Und ja, dann hoffen wir vielleicht, euch auch dort begrüßen zu dürfen. Es sind ja mehr als 1000 Gästefans auch da. Das finde ich übrigens ziemlich korrekt, dass es sogar diese 10% dann jetzt werden, obwohl ja das Stadion nur zur Hälfte gefüllt ist und man nur 5% Gästetickets rausgeben müsste an den Gastverein, sind es jetzt 10%. Also das ist eine coole Nummer und von daher ja, steht da einem schönen Fußball-Sonntagnachmittag ja eigentlich nichts mehr im Wege, es sei denn, der Spielverlauf ist ähnlich wie der gestrige, aber wir hoffen mal auf Besserung. Es kann ja nur besser werden.
Ich meine, wenn es da genauso wird wie gegen Leverkusen, dann können wir uns wenigstens hinten im Hintergrund eine gute Stadionwurst gönnen
genau.
Und dann überlegen, was wir am nächsten Tag dann im Podcast erwähnen können und was wir vielleicht auch besser wieder, was eher justiziabel wäre.
Wir werden auf jeden Fall dann aus erster Hand die Eindrücke mitnehmen. So viel steht fest. Und ich freue mich auch schon auf die, müsste die Eberswalder Stadionwurst sein. Also das wird gut. Ja, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche nach dem hoffentlich ersten Saisonsieg beim 1. FC Union. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.